Ja, herzlich willkommen zum Podcast Kulturelle Transformation von Kubus, Kultur, Business, Zukunft, dem Weiterbildungs- und Coachingprogramm in Baden-Württemberg, das freie KünstlerInnen und Kulturschaffende aller Sparten bei den Herausforderungen der Selbstständigkeit und auch bei generellen Fragen kultureller Entwicklung unterstützt. Kubus ist ein Kooperationsprojekt von 7 Institutionen, mehr dazu unter www.kubus.de. Das Thema kulturelle Transformation dient als Klammer für alle in Kubus aufgerufenen Themen, da sich gegenwärtig, wie wir alle mitkriegen und auch selber spüren, alles in Veränderung befindet. Mein Name ist Patrick Föhl, ich bin Leiter des Netzwerks Kulturberatung in Berlin und seit 2004 selbstständig im Feld Kulturentwicklung, Kulturplanung und Kulturforschung in nationalen wie internationalen Kontexten und damit täglich selbst mit dem Thema Transformation befasst. Vor diesem Hintergrund freue ich mich sehr, Ihnen heute unseren Gast begrüßen zu dürfen. Herr Professor Dr. Alexandra Endres ist Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler. Er ist Bildungsmanager und Musiker und er ist Studiengangsleiter des Studiengangs Musikbusiness des Fachbereichs Musik und Kreativwirtschaft an der Popakademie Baden-Württemberg in Mannheim. Herr Endres ist mit Kubus bestens vertraut, da die Popakademie Partner bei der Planung und auch der Durchführung von Kubus war und ist. Und er wirkt hier auch aktiv als Dozent mit. Zusammen mit Professor Vanjo hat Herr Endres letztes Jahr ein Handbuch zum Thema Musikwirtschaft im Zeitalter der Digitalisierung veröffentlicht. Und dieses Thema Digitalisierung soll heute auch im Mittelpunkt im Kontext von Transformation stehen. Ja, also herzlich willkommen, Herr Endres. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute hier mit dabei sind. Und ich würde direkt,
vielen Dank.
Ich würde direkt mit den Fragen einsteigen.
Super, freue ich mich.
Und zunächst würde uns interessieren, was hat Ihre Tätigkeit oder was haben Ihre Tätigkeiten eigentlich mit Transformation zu tun?
Ja, also quasi alles, ne? Also wenn man es genau nimmt. Ich bin ja 2007 in diesen speziellen Bereich eingestiegen und es war ja sozusagen eigentlich der noch in der Beginnzeit der digitalen Transformation der Musikwirtschaft. Das war ja die erste kreativwirtschaftliche Industrie oder das erste kreativwirtschaftliche Segment, was ganz unmittelbar in den Verwertungssystemen eben betroffen war von der Digitalisierung. Und wir haben uns natürlich damals dann auch überlegt, wie geht es eigentlich weiter in der Musikwirtschaft? Was für Kompetenzen müssen wir denn sozusagen da entwickeln, auch für die Zukunft? Wie bilden wir Menschen für diese Branche in Zukunft aus, die jetzt eben total betroffen war von diesem Bruch der Erlösmodelle, ja, also dieses Abwechseln von eigentlich analogen Erlösmodellen hin zu digitalen war sehr gravierend. In dem Zusammenhang haben wir relativ frühzeitig angefangen, ganz neue Lehrformate, Lehrinhalte zu entwickeln, auch in Kooperation mit der Branche und immer wieder versucht, rückzuprüfen, ob das funktioniert auch in der Praxis. Und man kann eigentlich sagen, dass sich diese Transformation tatsächlich über alle Bereiche spannt, was auf der einen Seite super spannend ist, auf der anderen Seite auch sehr anstrengend, weil wir nie bei den gleichen Bildungsinhalten bleiben können. Wir müssen immer beobachten, was passiert, welche Trends gibt es, welche neuen Akteure tauchen auf in der Kreativwirtschaft. Und wie bewerten wir sozusagen diese Veränderung auch im Kontext unseres Bildungsmanagements? Und insofern vom Beobachten, vom Antizipieren, vom Adaptieren ist eigentlich alles sozusagen gegeben in dem Zusammenhang. Und das macht es, wie gesagt, super interessant, sowohl in der Funktion als Bildungsmanager und Hochschullehrer, aber auch im Zusammenhang eben mit Wirtschafts- und Sozialwissenschaften.
Ja, vielen, vielen Dank. Wir werden gleich ein bisschen tiefer noch in das Thema Digitalisierung eintauchen, aber ich würde gerne auch mal jetzt an der Stelle noch auf der Ebene der Transformation etwas allgemeiner bleiben. Und Transformation ist ja auch so ein Zauberwort gegenwärtig. Alle reden von Transformation, aber wenn man mal genau hinguckt, dann versteht eigentlich jeder oder jede etwas anderes darunter. Deswegen erstmal die Frage ganz einfach an Sie. Wie definieren Sie eigentlich Transformation?
Also das empfinde ich auch so, dass es sehr, sehr unterschiedlich eben wahrgenommen wird, was darunter zu verstehen ist. Manchmal wird es auch größer gemacht, das Wort, als es eigentlich ist. Für mich ist es Wandel, stetiger Wandel, der eigentlich ausgelöst wird und begleitet wird von Innovationen und sich daraus neu entwickelten Handlungslogiken. Natürlich hat es sehr viel mit dem Bruch des bisherigen zu tun. Also man spricht ja häufig auch von Disruption im ökonomischen Zusammenhang. Alte Geschäftsmodelle werden obsolet. werden durch eine ganz neue eben ersetzt, die auf gleiche Bedürfnisse abzielen. Aber Transformation bedeutet eigentlich auch der Wandel des Bestätigen. Also die impliziten Veränderungen in Organisationen, in Institutionen als quasi adäquate Reaktion auf sich verändernde Rahmenbedingungen. So kann man das eigentlich ausdrücken. Und das ist eigentlich auch der Kern von Innovationsmanagement, was eben auch eine große Handlungskompetenz darstellt heutzutage.
Vielen Dank. Auf diese Kompetenzen kommen wir nochmal nachher etwas genauer zu sprechen. Nun ist es so, das sage ich jetzt mal als jemand, der auch viel im Ausland arbeitet, Transformation macht die Menschen ja auch nicht immer gleich glücklich, sondern sie erzeugt ja auch Ängste. Aber jetzt wäre erstmal aus Ihrer Sicht, Sie blicken ja auf den Musikbereich, aber vielleicht auch ein bisschen weiter auf den Kulturbereich. Was sind denn vielleicht auch positive Dinge, die gerade geschehen, weil sich alles verändert? Also was macht Sie in gewisser Weise vielleicht auch glücklich, wenn Sie auf den Kulturbereich gucken und auf die Künstler gegenwärtig?
Naja, die Möglichkeiten, sich künstlerisch auszudrücken auf einem sehr, sehr hohen professionellen Level, sind natürlich durch die digitale Transformation deutlich verbessert worden. Also früher konnte man, wenn wir jetzt beim Beispiel Musik bleiben, bestenfalls, wenn man Demoaufnahmen gemacht hat, relativ rudimentäre, nicht markttaugliche Aufnahmen erzeugen. Das funktioniert heute natürlich deutlich leichter. Das Ganze zieht sich auch in andere kreativ-wirtschaftliche Segmente wie Film, Fotografie, Grafik. Da geht doch schon sehr viel unmittelbarer auf ein sehr professionelles Ergebnis hin, der künstlerische Kreativprozess oder zielt der Kreativprozess ab. Das finde ich super, weil dadurch eben natürlich auch sehr, sehr viel Vielfältigeres entsteht und auch Neues entsteht. Also das ist, finde ich, so der Hauptvorteil, wenn man da Maß anlegen möchte.
Und gibt es auch Dinge, die Sie eher kritisch sehen oder wo Sie Probleme feststellen gegenwärtig?
Ja, also wir haben auch da wieder der Blick auf die Musikwirtschaft. Wir haben tatsächlich, wie ich finde, einfach ein Binnenverteilungsproblem bei vielen Wertschöpfungsoptionen oder vielen Wertschöpfungsmodellen. Wenn man jetzt zum Beispiel das Streaming anschaut, eigentlich ein Erlösmodell, was super funktioniert. Es hat uns sozusagen auch wieder einen stetigen Income-Stream allgemein gebracht in der sogenannten Recorded Industry. Allerdings entsteht dieser Mehrwert, dieser ökonomische, eigentlich völlig anders wie jetzt noch vor 30 Jahren, wo eben physische Tonträger verkauft wurden. Also es passiert sehr, sehr viel im Bereich Katalog. Auf einmal werden wieder Songs ökonomisch interessant, die eigentlich schon längst abgewickelt waren, die eigentlich auch gar nicht mehr interessant waren. Und es verdienen immer mehr dadurch mit. Ja, also und dadurch stimmen einfach die Verteilungsmodelle nicht mehr. Und das führt dann sehr häufig dazu, dass die eigentlichen Urheber und Urheberinnen oder auch Interpreten, Interpretinnen nicht in dem Maße beteiligt werden ökonomisch, wie das eigentlich sinnvoll und adäquat wäre. Und das hat natürlich ein Stück weit etwas mit der Komplexität der Wertschöpfungskette zu tun. Und da muss man von vielen Seiten rangehen, also sowohl kulturpolitisch, aber auch tatsächlich wirtschaftsethisch und unternehmenskulturell. Und das ist etwas, was auch in den gesellschaftlichen Diskurs muss. Und da auch klar eben transparent gemacht werden muss, was sehr schwierig ist im Zusammenhang mit der digitalen Transformation, weil eben sehr wenige Player im Grunde genommen das Feld bestimmen.
Sie haben das jetzt sehr stark auf die Musikwirtschaft bezogen. Klar, es ist ja auch Ihr Metier. Was mir auffällt beim Thema Digitalisierung, wenn man, das ist wie bei Transformation, wenn man Menschen fragt, was versteht ihr darunter? Also auch Menschen, die Kultur produzieren oder die zum Beispiel ein Museum leiten oder ein Theater, dann kann man sozusagen eigentlich alles gerade hören von, ja, WLAN bis hin sozusagen zu künstlicher Intelligenz. Also ein riesengroßes Spektrum, was da aufgemacht wird. Wenn Sie jetzt zum Beispiel mit Ihren Studierenden arbeiten, wie wird denn da Digitalisierung definiert? Also ist das was Fluides oder gibt es da auch ganz klassische Definitionen?
Also tatsächlich ist es, wenn man mit jüngeren Menschen zusammenarbeitet, gar nicht so einfach, wenn man sagt, lass uns das mal definieren, weil das einfach so in ihrer Lebenswelt schon verankert ist, dass das gar nicht mehr hinterfragt wird. Also eigentlich ist so eine Definition nur spannend für Leute, die sozusagen bei den beginnenden Transformationsprozessen schon dabei waren und die das vielleicht auch so ein bisschen verwechseln. Aber es gibt natürlich diese allgemeine Definition und wenn man jetzt den Begriff Digitalisierung nimmt, dann ist der sehr viel technischer geprägt wie Digitalität. Also das heißt eigentlich im Grunde genommen der technische Umwandlungsprozess analoger Objekte oder in digitale und speicherfähige Formate. So kann man es eigentlich sagen. Und alles, was sozusagen dazu notwendig ist, das zu tun, das fällt unter diesen Terminus Digitalisierung. Die Digitalität bezeichnet eigentlich eher so den Umgang damit, also die Kultur, der kulturelle Umgang, die Alltagslogik, die sich dann entwickelt. in der Gesellschaft, im Umgang damit. Und das ist auch etwas, was häufig eben missverstanden wird, dass das zwei völlig unterschiedliche Prozesse sind, die zeitlich auch nachgelagert sind. Ich habe mich da intensiv mal auseinandergesetzt mit einem Soziologen namens Ogburn, der eine Theorie der kulturellen Phasenverschiebung entwickelt hat. Er nennt es Cultural Lag und das bedeutet nichts anderes, wie dass der technische Fortschritt eigentlich der kulturellen Behandlung der Möglichkeiten voranschreitet. Und eben dieser Lag ist oftmals das, wo sehr viele Fehler passieren, die sich eben verfestigen und dann eben zu einem nicht wirklich gewünschten Ergebnis dann führen von allen Teilen. Das heißt also, kulturelle Konditionierung ist nachgelagert und das muss auch sehr intensiv gemacht werden und kritisch gemacht werden.
Wenn Sie jetzt vielleicht so den Blick auch mal ein bisschen über den Tellerrand wagen, also auch aus der Musikwirtschaft hinaus. Ich meine, die Musikwirtschaft ist da ja schon an vielen Stellen sehr viel weiter als zum Beispiel andere Kulturbereiche. Wenn Sie jetzt zum Beispiel auf so eher klassische Kultureinrichtungen wie Museen, Theater und dergleichen blicken, erstens, was sehen Sie da gerade? Also was nehmen Sie da wahr an Entwicklungen? Und welchen Einfluss hat eigentlich dieses Thema Digitalisierung auf den Kulturbereich, wenn man jetzt mal das so als einen gesamten Bereich betrachtet?
Ja, also es gibt da immer zwei Reaktionen darauf, die ich beobachten kann. Das eine ist eine Abwehrhaltung. Ja, das heißt also, man versucht halt wirklich irgendwie das liebgewonnene Alte zu bewahren in irgendeiner Form. Dann wechselt man häufig eben die Zielgruppen und konzentriert sich auf diejenigen, die eigentlich digitale Innovation nicht wirklich als spannend empfinden und dann doch eher traditional sich verhalten. Und dann gibt es eben diejenigen, die sozusagen das Ganze akzeptieren und annehmen und sich dann eben Gedanken machen, wie können sie das eigentlich sozusagen in die Erlebniswelt, Museum oder Ausstellung oder so mit einbeziehen. Also es gibt da, finde ich, sehr progressive Ansätze, wo tatsächlich Ausstellungen auch mit digitalen Instrumenten eben angereichert werden oder sozusagen neue Kanäle aufgemacht werden, sodass auch Kunst und Kultur digital erlebbar wird. Und es bietet natürlich dann halt auch in jeglicher Hinsicht wiederum neue Möglichkeiten, sich künstlerisch auszudrücken. Also so eine Ausstellung oder Museen sind ja eigentlich auch darauf angewiesen, Erlebnisse bieten zu können und nicht einfach nur ein Kunstwerk irgendwo hinzustellen, sondern da muss ein Kontext entwickelt werden. Da muss ein Zugang dazu gelegt werden, insbesondere auch für neuere Zielgruppen oder jüngere Zielgruppen. Und es gibt viele, die sich damit beschäftigen, auch sehr umfangreich damit auseinandersetzen. Geht bis hin zu Social-Media-Auftritten einzelner Künstlerinnen und Künstler im bildenden Bereich. Und da sieht man dann schon, okay, langsam aber sicher haben viele eben auch die Chance begriffen, die das Ganze mit sich bringen und nehmen das Ganze an und sagen, jetzt lass uns da mal kreativ in diese Richtung denken. Aber es gibt eben auch noch diese ganz alte Herangehensweise, die sich aber meines Erachtens in einigen Jahren sowieso überholt hat.
Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Was ist eigentlich zu tun, damit das im Kulturbereich sich auch noch mehr entfalten kann? Sie haben es gerade schon so gesagt, man braucht neue Zielgruppenzugänge. Vieles muss sich vielleicht auch über die nächsten Jahre ein bisschen von selbst erledigen. Deswegen würde ich nochmal gerne den Fokus darauf legen, weil das ja auch im Kubus ein wichtiges Thema ist und war. Welche Kompetenzen sind eigentlich dafür notwendig, damit diese digitalen Transformationsprozesse auch konstruktiv gestaltet und begleitet werden können? Also was braucht man für Kompetenzen in Form von, also einfach von Skills bei den Mitarbeitern, aber was braucht man vielleicht auch für Strukturen in den Einrichtungen, damit solche Prozesse besser laufen, als sie vielleicht bislang in vielen Einrichtungen gelaufen sind?
Ja, das ist natürlich jetzt ganz schwer in ein, zwei, drei Sätzen zu sagen, weil, wie gesagt, also wenn ich jetzt an den Studiengang denke, an den ich vorstehe und den ich manage, dann fallen einem da tausend Dinge ein, die man eigentlich können muss, um Generalist zu sein und es auch steuern zu können, solche Bereiche. Aber ich glaube, in erster Linie mal, also auch da gibt es Fachkompetenzen und persönliche Kompetenzen, also sogenannte Soft Skills. Und ich glaube, so als Soft Skill muss man erstmal mitbringen, einfach, dass man offen ist, jeglichen Neuerungen, Innovationen und nicht sofort eine Abwehrhaltung einnimmt und eben sucht, einfach sein Kunstverständnis auch so weit zu öffnen und eine Expertise zu entwickeln für neue experimentelle Formen. Weil am Ende des Tages ist es nur auch ein zusätzlicher neuer Kreativprozess, der hinten drankommt, wie man das eigentlich dann auch vielleicht verwenden kann in der nächsten Instanz sozusagen. Ne? Und wenn ich so an jetzt Unternehmen denke oder auch in Kultureinrichtungen, die öffentlich gefördert sind, ich glaube, das schenkt sich da gar nicht mehr so allzu viel. Ich glaube, die müssen da in ihrer ganzen Managementlogik da sehr viel stärker aneinander rücken. Und da sind dann eben so Fachkompetenzen wie, ich habe es schon genannt, Innovationsmanagement, ganz, ganz wichtig. Also was bedeutet eigentlich eine Innovation auch für ein Unternehmen, für Leute, die dort arbeiten? Welche Hürden sind da zu nehmen eigentlich auch bei der Implementierung von Innovationen? Welche Zielkonflikte können da entstehen, auch zu althergebrachten sozusagen? Das ist also wichtige Kompetenz, aber dann auch so Sachen wie Webtechnologie, dass man einfach auch bestimmte Dinge versteht. Stichwort NFT, da können wir jetzt natürlich nochmal ein neues Fass aufmachen hier in dem Podcast. Also die Idee zu sagen, wir verknappen wieder ein digitales Gut durch technische Applikationen. Das muss man verstehen, warum, was, wie das funktioniert und auch diese Hürde der Abstraktion nehmen. Und das geht eigentlich nur, wenn man auch ein gewisses technisches, nicht nur Verständnis, sondern Wissen hat. Ja, wie das sozusagen dann funktioniert. Digitales Marketing ist ganz wichtig, weil wir kommunizieren zunehmend mehr eigentlich sozusagen über soziale Kanäle, also soziale Webkanäle. Das halte ich für ganz wichtig, um auch vor allem auch die Bedeutung und die Macht von den Firmen und den Unternehmen, die dahinter stecken, zu begreifen und sie auch durch eigenes Dazutun zu relativieren. Ja, das ist also, finde ich, auch sehr wichtig. Und letzten Endes dann auch, aber auch der ganze Bereich Kulturpolitik, Kulturwirtschaftspolitik, um vielleicht auch als Lobbyist aktiv werden zu können. Stichwort Gerechtigkeit bei der Auswertung von Streams oder von anderen digitalen Geschäftsmodellen, um das einfach zu begreifen und auch selber aktiv zu sein. Das sind für mich wichtige Kompetenzen, um tatsächlich Transformationsmanagement oder den Prozess der Transformation managen zu können.
Vielen Dank. Ich habe noch eine kleine Zusatzfrage. Und zwar Zeiten der Corona-Pandemie, des Lockdowns, gab es ja sehr viele Kultureinrichtungen, die erstmalig sich wirklich, ich würde mal sagen, auch teilweise experimentell mit dem Thema Digitalisierung beschäftigt haben. Und es sind damals sehr viele Angebote entstanden. Von klassischen Streaming-Angeboten bis hin, das Staatstheater Augsburg hat jetzt eine eigene digitale Sparte gegründet mit Robotik und künstlicher Intelligenz und so weiter. Wie haben Sie das damals wahrgenommen, diese Phase? Und was sind vielleicht Entwicklungen, wo Sie sagen würden, da sollten die Kulturenrichtungen auf jeden Fall weitermachen? Da haben Sie gesehen, da gab es vielleicht so eine Initialzündung und das sind Dinge, wo Sie großes Potenzial erkannt haben oder erkennen. Und was gibt es vielleicht auch für Dinge, wo Sie sagen, da sollte man vielleicht nicht mehr so viel Energie rein investieren?
Also die letzte Frage, die will ich ganz wegschieben. Also ich glaube, dass es immer sinnvoll ist, sich einfach mit vielen verschiedenen Gedankenmodellen auseinanderzusetzen und das auch gemeinsam vielleicht anzugehen. Wie ich das wahrgenommen habe, als leider positiv in dem Fall leider, weil ich auch immer wieder gesehen habe, dass so eine Krise so ein Booster sein kann für Innovationsmotivation, sage ich mal so. Ja, also ich habe sehr, sehr häufig eben mitbekommen, insbesondere übrigens auch im Bildungsbereich, dass man die Möglichkeiten, die man hat, eigentlich gar nicht ausschöpft, weil man denkt, warum soll ich das machen? Gibt es eigentlich überhaupt keine Veranlassung? Und so eine Krise spült dann halt einfach häufig eben diese Veranlassung nach vorne. Und dann wird man auf einmal kreativ und versucht sich einfach mit diesem Schicksal proaktiv auseinanderzusetzen. Das klingt jetzt ein bisschen, wie soll ich sagen, anklagend. Das ist aber auch ganz normal, finde ich, dass wenn Dinge gut laufen und so, dass man dann nicht irgendwie großartig was verändern will. Insofern habe ich das als positiv wahrgenommen und hoffe auch, dass eben so dieser Spirit, dieses experimentierfreudigen, innovativen, digitalen, sich ein Stück weit etabliert hat auch in den jeweiligen Einrichtungen und es eben dort immer wieder Leute gibt, die sagen, komm, lass das mal ins Kalkül nehmen, was wir damals schon mal angedacht haben oder was wir ausprobiert haben oder ähnliches. Und ansonsten, ich glaube, wenn man mal angefangen hat, an etwas zu arbeiten, also nehmen wir jetzt einfach mal ein Format oder so, das entwickelt wurde in dieser Zeit, dann ist es viel leichter, das sozusagen zu verbessern, weil man es ja schon mal erprobt hat, als wenn man jetzt sagt, okay, wir versuchen gleich von vornherein so das perfekte Format zu finden, was dann auch total zündet und alle begeistert. Insofern nochmal auf den Einstieg zurückzukommen. Ich glaube, man sollte alles mal wieder auf Wiedervorlage legen, mal wieder ausprobieren, mal gucken, was hat sich denn technisch jetzt mittlerweile verbessert, was geht jetzt, was vielleicht vor 10 Jahren noch nicht ging. Ja, also Stichwort Livestream, dass so viele Leute eben tatsächlich live etwas streamen können. Es ging vor 10, 15 Jahren eben nicht so flüssig und einfach, ne, wie das jetzt heute der Fall ist, oder auch Veranstaltungsformate live zu streamen. Oder aber solche Sachen wie, Was jetzt natürlich im nächsten Schritt kommt, die Entwicklung des Web3, Metaverse und alles, was sozusagen da stattfindet, für diejenigen, die es noch nicht wissen, also sozusagen das dreidimensionale Web, das dreidimensionale Social Web. Und ja, wird total spannend. Wir proben da auch schon einiges. Wir haben unlängst jetzt da mal ein Konzert stattfinden lassen. Also man kann sozusagen ein Konzert besuchen im virtuellen, dreidimensionalen Raum. Tolle Sache, finde ich. Und war jetzt nicht erfolgreich, aber hat funktioniert. Und ich glaube, das ist so ein Aspekt, den man eigentlich immer wieder auch im Hinterkopf haben muss.
Herr Endres, wir sind jetzt durch mit dem Podcast soweit und jetzt würde ich Sie gerne noch fragen, was Sie vielleicht abschließend den Hörerinnen und Hörern hier in diesem Podcast mit auf den Weg geben wollen.
Also das habe ich mir jetzt lange überlegt. Wir haben ja im Vorfeld schon mal darüber gesprochen gehabt, was man auch sozusagen ausstrahlen möchte, im positiven Sinne vor allem. Und ich möchte mich da so ein bisschen an die Idee von Kubus auch halten und alle Kreative ermutigen, einfach sich nicht beirren zu lassen von sich ändernden Rahmenbedingungen und so aufeinander zugehen. Also Netzwerke bilden, sich auszutauschen über Veränderungen, insbesondere weil die digitale Transformation eben noch längst nicht abgeschlossen ist und auch in einem Tempo passiert, das jetzt vergleichsweise atemberaubend ist zu anderen Prozessen, die wir erlebt haben in den letzten Jahrzehnten. Und insofern bedarf es eigentlich Mut und Optimismus und Motivation, sich dem zu stellen und da mitzumachen und mitzugestalten. Und man sollte definitiv einfach nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern einfach gucken, wem geht es denn genauso und wie kriege ich denn da den Kontakt hin und kann mich austauschen. Das ist wäre mein Wunsch und das würde ich ganz gerne allen mitgeben.
Ja, vielen Dank, Herr Endres. Da sprechen Sie mir persönlich aus der Seele. Vielen Dank für diesen positiven Abschluss des Gesprächs und auch dem Lustmachen auf Veränderungen. Das waren, wie gesagt, sehr spannende Einblicke und vielen Dank, Herr Endres, für diese vielen, vielen Impulse und Ideen und auch die vielen Einblicke in Ihre Arbeit.
Ja, ich habe zu danken. Herzlichen Dank für die Einladung. Hab mich gefreut.